Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Du musst einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was.
Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethik Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Linzenmeier. Viel Spaß!
Also, hallo ihr da draußen. Heute bin ich in München. Zentrumsnah, wunderschön. Ich mag München, wie ihr glaubt. Alle wisst, ich bin Fan hier von der bayerischen Mentalität. Ich bin heute bei Andrea Behm. Hallo Andrea.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Heute geht es ein bisschen um Politik, um CSR-Gesetz, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlbilanz. Das Thema habt ihr auch schon das ein oder andere Mal da draußen gehört. Aber es geht natürlich auch um Andrea selber. So die Am Beginn zum Podcast stelle ich so immer ein bisschen die Frage, mit was du so eigentlich deine Brötchen verdienst. Mhm. Erzähl mal, was du so machst.
Ich bin Juristin. Okay. Ich bin eigentlich Rechtsanwältin für Ausländer- und Asylrecht und Strafrecht. Und man könnte meinen, dass ich im Moment ziemlich beschäftigt bin. Wir haben ja viele Geflüchtete im Land. Allerdings habe ich das 10 Jahre gemacht und habe mich dann, haben mir dann die Frage gestellt, wo kommen denn die Fluchtursachen eigentlich her? Ja. Und bin damals in den 90er Jahren, als es noch die Kriege in den Balkanländern gab, zu dem Ergebnis gekommen, damals noch etwas jünger und vielleicht noch nicht so erfahren wie heute. Ja, die Fluchtursachen entstehen in den Heimatländern meiner Mandantschaft. Also muss ich dahin, um mitzuhelfen, dass sie nicht mehr flüchten müssen. Und ich bin dann viele Jahre in Asien gewesen. Ich habe 3 Jahre in Kambodscha gelebt und auch mehrere Jahre im Kosovo und habe dort für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, für die Europäische Union und für die OSZE und habe im Verlauf meiner Auslandsaufenthalte festgestellt, ja, die Fluchtursachen entstehen zum Teil in diesen Heimatländern meiner Mandanten, aber sie entstehen vor allem auch durch das Wirtschaften in den Ländern des globalen Nordens, auch durch das Wirtschaften in dem Land, aus dem ich komme, nämlich aus Deutschland, einer starken Wirtschaftsmacht im Herzen Europas und habe festgestellt, dass ich da eigentlich wieder hin muss, um dort die Räder zu drehen, in einem Land, in dem ich mich gut auskenne, die Gesetze kenne, die Sprache kenne und vielleicht dann in der Arbeit zu Hause mehr tun kann für die Flüchtlingspersonen in den Ländern des Südens als vielleicht direkt dort vor Ort. Und so kam ich nach vielen, vielen Jahren wieder nach München zurück und engagiere mich jetzt mit Leib und Seele für die Gemeinwohlökonomie.
Ja, okay. Ja, das ist ja so, dass du dich sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit im Speziellen für die Gemeinwohlökonomie interessierst und auch engagierst und auch zeitlich massiv einsetzt. Woher kommt diese Herzenssache? Weil das ist ja was aus dem Herzen rauskommt. Ich will jetzt eine persönliche Geschichte hören.
Also ich war immer schon für die Menschenrechte engagiert. Schon als 16-Jährige stand ich mit dem Klingelbeutel für Amnesty International hier am Münchner Ostbahnhof und habe gesammelt und hatte damals als Jugendliche vor allen Dingen die politischen und bürgerlichen Menschenrechte, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so im Kopf und hatte die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte gar nicht so auf dem Schirm. Okay. Und es gab ein Schlüsselerlebnis tatsächlich in Kambodscha. Ich war in einer der großen Textilfabriken dort als Juristin, um für die ILO ein Gutachten zu schreiben. Und da habe ich festgestellt, dass diese Frauen für $1 am Tag unsere T-Shirts zusammennähen, die dann für ein paar Cent bei Kick und Aldi und ich weiß nicht wo verkauft werden. Und da ist mir eigentlich ganz bewusst und plötzlich klar geworden, wie dieser große Wirtschaftskreislauf und wie Globalisierung funktioniert und wie alles zusammenhängt. Das war für mich eine erschütternde Erfahrung und da dachte ich als Strafrechtlerin, ich habe da im internationalen Strafrechtsbereich in Kambodscha gearbeitet, die politischen bürgerlichen Rechte sind schön, aber wenn die Menschen nicht zwischen die Zähne kriegen und nicht leben können, menschenwürdig von dem, was sie erwirtschaften tagtäglich in ihrer Arbeit, dann haben die großen bürgerlichen und politischen Rechte auch keinen großen Sinn. Und da hat sich für mich dann der Kreis geschlossen. Und das ist das, was mich antreibt. Und dann noch vielleicht noch eine andere Geschichte. Im Kosovo habe ich erlebt, wie die jungen Menschen dort über ihre Handys sehen, in welchem Glitzer und Glamour, in welchem Reichtum wir hier leben. Und sie setzten sich in die Busse und fuhren zu uns nach Bayern und nach Deutschland und haben dann eigentlich erst begriffen, mit welchem Preis wir diesen Wohlstand eigentlich auch bezahlen. Mit Burnout, mit Stress, mit Arbeitsplatzsituationen, wo die Leute an Depressionen erkranken. All das sehen diese Menschen aus diesen Ländern des globalen Südens nicht, aber denken, dass wir die Vorreiter sind. Und ja, manchmal können wir auch mehr von den anderen lernen, als diese Art von Vorreiter zu sein.
Das wäre ja schon fast ein zweites Podcast wert, da in die Tiefe zu gehen. Spannend. Jetzt wollen wir uns heute über das Anführungszeichen neue CSR-Gesetz unterhalten. Seit Anfang letzten Jahres
hat es genau, Gültigkeit. Genau, ab 17.04.
Genau, du bist ja ziemlich tief in das Thema eingestiegen. Aber erklär vielleicht mal am Anfang den Zuhörern, um was es eigentlich beim CSR-Gesetz in Deutschland, für Deutschland geht und wo es vielleicht herkommt.
Unter CSR, das steht für Corporate Social Responsibility, versteht die EU zum Beispiel die unternehmerische Verantwortung für die Auswirkung ihres wirtschaftlichen Handelns auf die Gesellschaft. Und Deutschland hat diese Definition übernommen und da heißt es einfach die unternehmerische Verantwortung in der Gesellschaft. Die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, übernimmt das letztlich auch und prüft es anhand der Gemeinwohlmatrix. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Jedenfalls gibt es jetzt dieses neue CSR-Umsetzungsgesetz, so heißt es richtig, CSR-Umsetzungsgesetz.
Also wieder so ein komplizierter Name.
Ja, CSR-RUG, Richtlinienumsetzungsgesetz. Und warum Richtlinienumsetzungsgesetz? Weil es das Ergebnis oder die nationale Umsetzung einer europäischen Richtlinie ist. Diese europäische Richtlinie wurde 2014 in Brüssel verabschiedet mit dem Inhalt, dass alle Mitgliedstaaten der EU eben sich um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen kümmern sollen und Sozialbelange, ökologische Belange, ja, Menschenrechtsbelange im Wirtschaften mit berücksichtigt werden müssen. Und auch die EU ist sozusagen dahingetragen worden von der UN. Die UN hat nämlich 2011 einen sogenannten UN Guiding Principles, Leitprinzipien erlassen, mit dem Inhalt, wie kann man Wirtschaft und Menschenrechte verbinden. Und daraufhin wurde dann die EU aktiv, mit der Maßgabe an die europäischen Mitgliedstaaten, bis 2016 ein Gesetz zu erlassen. Und das hat dann irgendwann 2017 auch Deutschland getan. Und deswegen haben wir jetzt ein CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz.
Jetzt ist das ja erstmal positiv, wie ich finde. Jetzt haben wir aber in Deutschland so, glaube ich, so circa 2 Millionen Unternehmen am Start. Also nur in Deutschland und
weiß nicht genau. Ich glaube, es sind sogar 3 Millionen.
Ja, oder 3 Millionen. Ich glaube, 10 oder 12 oder 15.000 davon sind Anführungszeichen groß per Definition. Wie viele Unternehmen betrifft denn das Gesetz überhaupt?
Also das betrifft leider nur ungefähr 500 bis 550 Unternehmen.
Von den 3 Millionen?
Von den 3 Millionen. Also da die 3 Millionen betreffen natürlich auch Einzelunternehmer und kleine mittelständische Unternehmen. Und von den wirklich großen gibt es ungefähr 11.000, die also groß im Sinne des Handelsgesetzbuchs sind. Und von diesen 11.000 sind durch dieses CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz leider nur 5%, ungefähr 500 große Unternehmen betroffen, die jetzt berichtspflichtig sind.
Was sind die Eckpunkte oder die Voraussetzungen, dass sie berichten müssen?
Also nach dieser Richtlinie und nach diesem Gesetz müssen es kapitalmarktorientierte Großunternehmen sein, die gewisse Bilanzerlöse pro Jahr, 20 Millionen oder Umsatzerlöse, 40 Millionen im Jahr erwirtschaften. Oder es müssen Versicherungen oder Bankunternehmen sein oder große Unternehmen, die mindestens 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also schon richtig große Unternehmen.
So, jetzt sind es ja eigentlich ist es ja ein schreckliches Wort, jetzt sind es ja nicht so viele, 500.
Nee, leider nicht.
Vom Prozentsatz her ist es jetzt dieses neue CSR-Gesetz in Deutschland, bleiben wir mal bei Deutschland, ist es jetzt ein Erfolg? Ist es ein richtiger Weg? Also, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Es ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Gemeinwohlökonomie ist auch sehr froh, dass es dieses Gesetz inzwischen gibt. Und wir haben das auch von der Gemeinwohlökonomie sehr engmaschig begleitet, dieses Gesetzgebungsverfahren. Aber das Ergebnis lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Das hat die Gemeinwohlökonomie auch immer wieder durch Pressemitteilungen kundgetan. Wir hätten uns gewünscht, dass auch kleinere Unternehmen ab einer Mitarbeiterschaft von 250 Personen beispielsweise berichtspflichtig ist. Oder dass zum Beispiel auch Familienunternehmen, die eben nicht Kapitalmarkt, sprich börsennotiert sind, eben auch in die Berichtspflicht rein.
Das heißt, wenn ich so eine Firma jetzt aus Baden-Württemberg, nehmen wir die Firma Stiel, die ja groß ist, also die sicherlich zu den 10.000 aufwärts gehört, aber ein Familienunternehmen ist, muss nicht nach CSA.
Nein, ist von der Berichtspflicht befreit, genau, also weil sie eben, genau. Nichtsdestotrotz sind wir sehr froh über dieses Gesetz, weil es der Schritt in die richtige Richtung ist. Wir denken, dass durch diese Berichtspflicht für die wirklich großen Player in Europa und auch in Deutschland sich automatisch dann wie eine kleine Lawine auch Berichtspflichten für die Zulieferer ergeben werden. Weil natürlich die großen Unternehmen, die werden sich dadurch, dass sie berichtspflichtig in ihren Lieferketten jetzt sind, überlegen, welche Zulieferer nehmen wir denn mit ins Boot? Und wie sind die ethisch unterwegs? Weil wenn die gut ethisch unterwegs sind, ist es wieder ein Pluspunkt in unserer eigenen Bilanz. Insofern gibt es da sicherlich eine Lawinenbewegung nach unten auf die kleinere und mittlere Unternehmensebene, wo dann auch die Gemeinwohlökonomie wieder ansetzt.
Ja, ist eine Chance. Doch, durchaus, ja. Ja, doch. Kommen wir nochmal zur EU. Es ist eine EU-Richtlinie, wenn ich das richtig verstanden habe. Heißt ja, die EU nimmt dieses Thema ernst und bewegt sich in die Richtung, die uns wahrscheinlich alle in 20 Jahren guttun wird, hoffe ich jedenfalls.
Bestimmt.
Heißt es aber, dass jetzt alle EU-Mitgliedstaaten, und da gibt es ja bei bestimmten anderen Richtlinien gerade durchaus Umsetzungsschwierigkeiten, dass andere EU-Mitgliedstaaten das in naher Zukunft auch umsetzen oder, wenn sie es nicht tun, Strafe bezahlen müssen?
Genau, also diese EU-Richtlinie ist verpflichtend umzusetzen und hätte eigentlich von allen 28 beziehungsweise jetzt 27 Mitgliedstaaten, weil England ist nicht mehr dabei, bis zum 31. Dezember 2016, das ist schon jetzt ein gutes Jahr her, umgesetzt werden müssen. Auch Deutschland war da ein bisschen verspätet. Die haben das ein bisschen verschlafen und auf die lange Bank geschoben. Nämlich erst im April 2017 wurde es dann tatsächlich verabschiedet und ist in Kraft getreten. Andere Länder haben es bis heute noch nicht umgesetzt. Also die könnten durchaus, wenn Brüssel scharf guckt, mit einem blauen Brief rechnen.
Okay. Also da greift die deutsche, europäische Gründlichkeit dann irgendwann dann doch.
Genau, und die großen Wirtschaftsländer in Europa wie England, Frankreich. England hat übrigens auch trotz, obwohl sie nicht verpflichtet sind, hat ein eigenes Gesetz zu dem Thema auch schon erlassen. Aber Frankreich, Spanien, Italien, dann natürlich die skandinavischen Länder haben schon umgesetzt und Deutschland auch. Also die haben tatsächlich schon alle mit etwas Verzögerung, aber immerhin umgesetzt. Auch mit verschiedenen Ansätzen. Also Frankreich und Italien sind besonders fortschrittlich zum Beispiel. Und noch fortschrittlicher sind natürlich die skandinavischen Länder, die durchweg Unternehmen ab einer Betriebsgröße von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für berichtspflichtig erklärt haben. Also da kann sich Deutschland schon noch eine Scheibe abschneiden. Wir hinken so ein bisschen.
Haben wir eine Chance, dass das in Deutschland von der Berichtspflicht her breiter angelegt wird? Irgendwann mal? Oder wo muss da ein Druck herkommen, dass man das breiter anlegt?
Ich glaube, es kommt selbst von Unternehmen, die vielleicht noch nicht so sichtbar, aber auch Großunternehmen, die diesen Zug der Zeit, nämlich sozial verantwortlich zu wirtschaften, erkannt haben. Von denen wird der größte Druck innerhalb der Unternehmerschaft ausgehen. Nicht zuletzt aber sind wir als Mitglieder und Aktive bei der Gemeinwohlökonomie schon auch aufgerufen, von der zivilgesellschaftlichen Seite Druck zu machen und als Verbraucher und Verbraucherinnen bei unserem Einkauf, der ja auch ein politischer Akt ist, Druck auszuüben und entsprechende Produkte zu wählen.
Okay. Jetzt ist der CSR-Bericht ein Bestandteil des normalen Geschäftsberichtes. Ergänzend, wie auch immer. Was passiert denn, wenn so ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen dieser Pflicht nicht nachkommt oder fahrlässig nachkommt, überprüft es einer? Wer überprüft es? Was passiert? Also wenn er eine klassische Wirtschaftsbilanz nicht abgibt, dann kommt irgendwann mal das Finanzamt und sagt, Entschuldigung, und schätzt im Zweifel sogar bei Unternehmen. Und was passiert in dem Fall? Muss es berichten? Kann es eine Verschiebung sagen, ich mache das erst in 5 Jahren mal?
Also diese 500 Unternehmen, die jetzt berichtspflichtig sind, also da steht es schon im Wort,
die müssen das ja für 2017 machen.
Sie müssen das für 2017 machen und ich könnte mir vorstellen, dass alle Nachhaltigkeitsabteilungen, Sustainability Departments oder CSR-Manager und Managerinnen ganz schön jetzt ins Arbeiten kommen bis Jahresende, um diesen neuen Verpflichtungen Rechnung zu tragen. Denn wenn sie das nicht tun, gibt es schon Strafgelder. Also okay. Bei den kleineren Unternehmen bis zu 50.000 Euro Strafbußgeld. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. Und bei den großen Kapitalgesellschaften bis zu 10 Millionen Euro Strafe. Okay. Also da ist schon ein kleiner Hebel dabei. Ich denke mir, dass diese bußbewährte Strafvorschrift nicht der Antreiber ist bei den Unternehmen, sondern wahrscheinlich die öffentliche Meinung, kritische Journalisten und Journalistinnen oder eben auch die Kunden oder auch die Gemeinwohlökonomie, die nachfragt, ja, was habt ihr denn eigentlich in euren Berichten berichtet?
Wer kontrolliert das ganz praktisch, ob ein Unternehmen das gemacht hat? Also ich habe Wirtschaftsbilanz, Finanzamt, CSR-Bericht.
Ja, leider, genau, die Finanzbilanz am Ende des Jahres wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auditiert und zertifiziert und geht dann zum Finanzamt. Bei dieser sogenannten Ethikbilanz, wie wir sie nennen, ist keine externe Prüfung in Deutschland zumindest nicht vorgeschrieben. Die Franzosen und die Italiener schreiben das zum Beispiel vor. In Deutschland ist eine externe Prüfung nicht vorgeschrieben. Das heißt, ein Unternehmen schreibt es mal fleißig zusammen, was sie so denken, was sie auf dem Weg der Ökologie oder der Sozialbelange oder im Bereich Bestechungsbekämpfung tun, schreibt es mal so hin. Aber es bleibt leider nicht auditiert oder zertifiziert. Und sie können zum Beispiel auch sagen, dass sie nicht zertifizieren oder nicht Bericht erstatten und sie müssen Gründe dafür angeben, warum sie es dann nicht tun. Also Comply or Explain Ansatz, entweder du berichtest oder bitte erkläre, warum du nicht berichtest, aber wenn Unternehmen das für 2017 tun, können sie, aber für 2018 müssen alle wirklich berichten. Aber wie gesagt, eine externe Auditierung ist nicht vorgesehen.
Meine Hoffnung schmilzt gerade ein bisschen.
Nein, ich kann mich beruhigen. Es gibt einen neuen Bericht, der neulich rausgekommen ist vom deutschen Netzwerk des globalen Compact. Die haben im August 2017 12 Unternehmen, die von der Berichtspflicht betroffen sind, interviewt und haben gesagt, ja, wie setzt ihr denn das jetzt um? Entsteht da schon sowas wie ein Bewusstsein oder auch eine Art Druck? Weil die Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen sind letztlich verantwortlich okay. Für das, was im Bericht drinsteht. Und da gibt es sozusagen eine persönliche Verantwortung für die Mitglieder des Aufsichtsrats. Das heißt, die wurden jetzt sehr hellhörig und haben überlegt, okay, wenn wir da einfach was berichten und das nicht extern auditieren lassen, dann sind wir unmittelbar in der Haftung.
Also man könnte die belangen.
Das heißt, diese 12 interviewten Aufsichtsräte von diesen 12 Firmen haben jetzt wohl einige davon überlegt, wir werden das aus Sicherheitsgründen extern überprüfen lassen von einer dritten allparteilichen Stelle, damit wir womöglich haftungsrechtlich aus dem Schneider sind. Also dadurch, das heißt, das Ganze wird jetzt institutionalisiert, auch innerhalb der Unternehmen die Berichterstattung, aber auch extern die Überprüfung. Und das ist genau das, was wir von der Gemeinwohlökonomie wollen.
Jetzt. Es ist ja die eine Seite, in CSR-Bericht zu schreiben. Ja, im Augenblick kommt es ein bisschen vor, es ist wie ein weichgespülter Nachhaltigkeitsbericht. Und am Schluss ist dann vielleicht irgendwo Greenwashing oder fürs Marketing genutzt. Also an dem Punkt stehe ich jetzt gerade ein bisschen.
Ja,
heißt ja aber eigentlich, aber das System funktioniert ja nur, wenn diese Berichte irgendwo standardisiert sind, einen gewissen Rahmen haben. Mhm. Um sagen zu können, aus den Gründen kaufe ich jetzt einen Mercedes und kein VW, weil ich sage, okay, das ist standardisiert, ich schaue mir das an, weil mir selber das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Ich schaue mir diese CSR-Berichte von den Firmen an, wo ich ein Produkt kaufen möchte und vergleiche nicht nur Preis und Qualität, sondern CSR-Bericht. Das heißt, diese Berichte sollten ja eigentlich vergleichbar sein, also standardisiert. Sind sie das?
Nein, leider nicht. Also ich habe neulich einen Bericht von Puma mir angeschaut, von der Deutschen Bank und von BMW und von Hugo Boss. Und Puma und Hugo Boss sind ja jetzt in der gleichen Branche unterwegs und es ist mir völlig unmöglich, da einen Vergleich ziehen zu können und eine wirklich emanzipierte Kaufentscheidung. Leider gibt es diese Standardisierung in den Berichten noch nicht. Der Gesetzgeber hat zwar gewisse Berichtsmodelle anempfohlen, ja. Ja, das sind 8 Berichtsmodelle.
Aber die müssen nicht nach denen.
Die müssen nicht, das ist nur eine Empfehlung, müssen nicht danach berichten. Und selbst wenn Sie jetzt, sagen wir mal, die 500 Unternehmen nach diesen 8 Berichtsmodellen berichten, meinetwegen auch 30 aus der gleichen Branche nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir sowas wie eine Vergleichbarkeit haben, aber richtig übersichtlich und aufschlussreich ist es nicht. Also die Gemeinwohlbilanz, die ja mit Punkten bewertet, auf einer Seite, auf einer Matrix, macht es einfach sehr leicht verständlich und vergleichbar.
Ja, erstmal das, wenn ich natürlich viele Möglichkeiten habe und der eine macht nach dem Nachhaltigkeitskodex, der andere macht nach EMAS dann, und der nächste macht es nach was weiß ich, dann kann ich es ja nicht vergleichen.
Ja,
also das ist ja nicht, die einzelnen sind irgendwo standardisiert, okay, aber sie sind nicht vergleichbar.
Zumindest nicht für die laienhaften Käufer und Käuferinnen am Regal. Für spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vielleicht und für Aktienfondsmanager, Managerinnen, die dann investieren wollen, vielleicht, aber die müssen sich auch Stunden und Wochen erstmal durch die Berichte quälen.
Okay, CSA-Gesetz. Kommen wir zur Politik. Noch schwieriger. Jetzt stehen wir beide der Gemeinwohlökonomie sehr nahe. Und welche Funktion hattest du für die GWÖ bei der Umsetzung dieses Gesetzes? Was war so ein bisschen die Zielsetzung der Gemeinwohlökonomie? Ja, erzähl mal.
Ja, die bayerische Gemeinwohlökonomie, hat gedacht, wir müssen dieses Gesetzgebungsverfahren ein bisschen näher begleiten. Das ist ein wichtiger politischer Hebel für uns, auch die Gemeinwohlbilanz publik zu machen, öffentlich zu machen. Und hat mich dann als Juristin gefragt, hast du nicht Lust, dich ins Gesetzgebungsverfahren reinzuwerfen? Und das habe ich mit Leidenschaft und großem Interesse und großem Sinn auch getan. Und und dann bin ich losgelaufen und habe im Bundestag Klinken geputzt.
Also das Ziel war im Prinzip, diese Gemeinwohlbilanz als mögliche standardisierter Bericht in das System mit einzubringen. Also neben EMAS.
Das war das große Ziel. Think big.
Weil es ist ja auch Motto. Ein starkes Tool, die Gemeinwohlbilanzierung. Ja, also alle drumherum empfinde ich immer, je nachdem, als sehr oberflächlich.
Wir wussten natürlich, weil wir relativ spät in dieses Gesetzgebungsverfahren hineingerutscht sind, das lief dann schon ein halbes Jahr, bis wir da richtig Kenntnis davon bekamen, in welchen Ausschüssen das inzwischen in Deutschland ist, welche Parteien und welche Vertreter sich damit beschäftigen, war uns dann schon klar, dass wir wahrscheinlich das Berichtsmodell der Gemeinwohlbilanz nicht reinkriegen werden in die Empfehlung des Gesetzgebers. Aber was wir konnten und was auch unser Ziel war, mit all den zivilgesellschaftlichen Organisationen, derer da ganz viele waren, unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, es war der Bundesverband der Verbraucherzentrale, es war Oxfam, es war Amnesty International, sogar der WWF war dabei und German Watch, dass wir sozusagen in unserer eigenen zivilgesellschaftlichen Umgebung die GWÖ erstmal bekannt machen und natürlich auch im Parlament bei den politischen Parteien bekannt machen. Und ich denke mir, das ist uns geglückt. Wir haben da Frühstücke mit den Parlamentariern organisiert. Wir haben Presseerklärungen im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens rausgegeben, als der Regierungsentwurf rauskam, dann natürlich auch das Parlament beschlossen hat. Uns ist es gelungen, auch Christian Felber in den Rechtsausschuss, in den beratenden zuständigen Rechtsausschuss als Experte in eine Anhörung zu bekommen. Wir haben Stellungnahmen im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens abgegeben und die gemeinwohlzertifizierten Unternehmen haben eine Unterstützungserklärung in das Parlament geschickt an alle politischen Parteien. Also der Begriff Gemeinwohlökonomie und auch unsere Art der Bilanzierung ist sehr wohl bekannt in den Parteien inzwischen. Und da bin ich ganz glücklich drüber, dass das geschehen ist.
Ja, das darfst du auch, weil das ja schon eine große Leistung war, die da auf deinem...
Auf dem bauen wir jetzt weiter auf, weil die Geschichte geht natürlich jetzt weiter.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen die vielleicht die Folgefrage. Ja, erstmal noch so eine Frage, wie denn so die näher oder anders, das machen wir vielleicht später nochmal als extra Frage. Wie ist denn die Einstellung der großen Politik gegenüber dem Thema Ethik und Nachhaltigkeit? Wird es so, müssen wir jetzt halt auch noch tun, braucht kein Mensch, weil das ja FDP-mäßig ja alles blockiert, wenn man das jetzt auch noch, oder gibt es da wirklich ein ehrliches Interesse? Oder ist das völlig abhängig von, oder ist das von Partei zu Partei komplett unterschiedlich?
Ah, ich würde sagen, das ist von den jeweiligen politischen Parteien schon sehr unterschiedlich. Was ich beobachtet habe und auch so, was ich aus der Lektüre der Parteiprogramme so mitbekommen habe, denke ich, kann ich sagen, dass CDU, CSU und auch die SPD das Thema Nachhaltigkeit jetzt für nicht so wichtig erachten. Auf größter Agenda steht es bei den Grünen und bei den Linken. Bei der AfD weiß ich es jetzt im Moment nicht, da habe ich mich nicht schlau gemacht. Und das habe ich auch so im Verlauf meiner Lobbyarbeit festgestellt, dass sozusagen die Grünen und Linken Parteien da eher aufgeschlossen sind und kämpferischer sind als jetzt die staatstragenden Regierungsparteien damals.
Na gut, da gehört es logischerweise zum Markenkern, würde ich nicht sagen, aber drumherum. Es ist ja ihre Positionierung. Aber wenn die CDU, CSU oder die SPD zu dem Thema was äußert, ist es schon auch ehrlich gemeint. Oder ist es vorgespielt und ist so vom Gefühl her, ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, brauchen wir das jetzt auch noch?
Nee, also ich denke schon, dass in allen Parteien mittlerweile verstanden wurde, dass die UN-Nachhaltigkeitsziele und die Pariser Umweltbeschlüsse nicht nur eine Sache für die Länder des globalen Südens sind, sondern eine Verpflichtungserklärung für unser eigenes Verhalten im globalen Norden auch. Und das ist, glaube ich, inzwischen auch angekommen. Die Frage ist nur, wie weit trägt der politische Wille, das national auch umzusetzen, weil einfach die Wirtschaftslobby, die Unternehmenslobby sehr, sehr stark ist. Also es wird viel auf der Lippe getragen und Sonntagsreden geschwungen, aber inwieweit dann wirklich der politische Wille und die Ehrlichkeit und die Standhaftigkeit und das Rückgrat besteht, das auch umzusetzen, es steht noch auf dem anderen Blatt.
Okay. Wir haben es vorhin von der, also noch mal schön zurückkommen, von dieser Wertschöpfungskette gehabt, dass jetzt diese 550 Firmen das machen müssen und dass sie das zwangsläufig an ihre Lieferanten nach unten weitergeben müssen, wenn sie es tatsächlich vernünftig machen wollen und ehrlich machen wollen. Würde denn eine Gemeinwohlbilanzierung, wenn ein Lieferant gemeinwohlbilanziert wäre, würde das in der Kette anerkannt werden?
Ja, ich denke sicherlich. Also die Gemeinwohlbilanzierung erfüllt alle Kriterien dieses neuen Gesetzes. Also jedes Unternehmen, das nach der Gemeinwohlmatrix bilanziert, erfüllt oder übererfüllt sogar die Kriterien dieses CSR-Umsetzungsgesetzes. Das heißt, ein Lieferant, ein Zulieferer für die Automobilindustrie, der Polstersessel gemeinwohlorientiert produziert, wird natürlich in der Großbilanz dieses großen Automobilunternehmens positiv herausgestellt werden. Insofern, das ist dieser Lawineneffekt, von dem ich vorher sprach, hat dieses Gesetz auch Zugwirkung bis in die untersten Ketten.
Ja, das ist ja auch eine Chance für das wirklich starke Tool Gemeinwohlbilanz, weil man, das fing ja damals bei den ganzen ISO-Zertifizierungen auch an, dass die ganzen Zulieferer sich ISO irgendwas zertifizieren lassen mussten, weil sonst ihr Kunde nicht mehr gekauft hat. Und das wäre hier tatsächlich ein extrem guter Weg, dass die kleineren Firmen, die da als Zulieferer agieren, diesen Weg ganz automatisiert gehen, weil sie diese Kunden eigentlich nicht verlieren dürfen, weil also diese Frage jetzt von oben kommt. Was macht ihr denn da und bis wann macht ihr denn was?
Das wird so eintreten.
Naja, das ist aber eigentlich wieder ein positiver.
Ja.
Mein Frust ist wieder ein bisschen minimiert.
Gut. Da bin ich ja froh.
Ja, was ich auch ein bisschen eigenartig fand, aber das ist halt alles ein bisschen vielleicht komische Strukturen, also diese ganzen Wirtschaftsverbände haben alle gegen dieses Gesetz gewettert, obwohl ja bei diesen Wirtschaftsverbänden ja auch wirklich kleine Firmen dabei sind und, die ja auch nach einer Positionierung suchen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt enkeltauglich sich aufstellt, sodass man seine Firma ja auch für die Zukunft rüstet. Und da ist ja Nachhaltigkeit, wenn ich das an meine Enkel vererben möchte, dann ist das ja für ein Unternehmen inzwischen zukunftsentscheidend, also finde ich, den Weg zu gehen. Ja. Aber die ganzen Wirtschaftsverbände haben das als Förderprogramm für Berater, und es macht die Welt nicht besser, nur bürokratischer, wirklich abgetan.
Mhm. Ja, das ist richtig.
Wo kann man da irgendwo ansetzen, und oder sind die einfach von ihren Strukturen her so alt und nicht zeitgemäß, dass man da einfach warten muss, bis eine Generation?
Ja, nur warten, glaube ich, reicht jetzt nicht. Ich sehe mich da nicht als Wartende, sondern schon als Anstoßende und ein bisschen Quengelige. Also die IHK zum Beispiel, die Industrie- und Handelskammer hier in München und Oberbayern, die größte in Deutschland, beruft sich und hat sich auch in diesem Verfahren ja immer auf den ehrbaren Kaufmann beruft. Es gäbe das schon alles. Die meisten Unternehmen würden anständig handeln. Es würde halt jetzt nicht ausdrücklich darüber Bericht erstattet werden, aber die Mehrzahl der Unternehmen wäre schon auf dem richtigen Weg. Das mag schon sein, aber die Wirtschaftslandschaft, all die Skandale, die wir hatten, zeigt, dass es nicht nur einzelne schwarze Schafe gibt, sondern dass sozusagen dieses nachhaltige Wirtschaften nicht so sehr verankert ist wirklich in dem Einzelunternehmer und dass man da schon gesetzgeberisch ein bisschen anstoßen muss und dass es Verpflichtungen geben muss und dass es bußgeldbewährte Verpflichtungen geben muss, um einen großen Prozess anzustoßen. Und da sind wir jetzt auf der richtigen Schiene. Und auch die IHK, glaube ich, begreift langsam, weil der Druck eben von der UN und der EU auch immer weiter kommt, das zu verschriftlichen und in Gesetze zu gießen, dass da mehr und mehr Berichtspflichten und Folgepflichten für die Unternehmen zukommen, um einfach diesen Globus auch enkeltauglich zu gestalten. Ja. Wir haben unsere UN-Nachhaltigkeitsziele nach jahrelangen Verhandlungen jetzt für 2030 verabschiedet, und wenn wir die nicht einhalten, dann ist vielleicht das Spiel für uns alle aus.
Ja, wobei das, was jetzt, auf was sich die IHK beruft, dieses ehrbare Kaufmanntum, ja, in direkter Linie was mit dem Thema Ethik zu tun hat, und ich durchaus auch der Meinung bin, dass von den 3 Millionen Unternehmern ein extrem hoher Prozentsatz sehr ehrbar handelt und ja, Geschäfte per Anschlag macht und sich untereinander austauscht und eine Lösung findet. Aber das Thema ehrbarer Kaufmann hat halt überhaupt nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Und da wissen von den 3 Millionen relativ wenige, wo sie eigentlich einen roten Faden aufgreifen sollen, um dieses Thema überhaupt anzugehen. Also noch nicht einmal in der Tiefe, sondern so, sie wissen gar nicht, wo fange ich in meiner Firma mit welcher Idee oder mit welcher Strategie überhaupt an. Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass Unternehmer da wirklich ein Problem haben, einen Faden zu finden und mal anzufangen.
Und das ist auch bei den Aufsichtsräten der Großunternehmen, die jetzt berichten müssen, der Fall. Diese Studie, die ich vorher erwähnte, hat gezeigt, dass die Aufsichtsräte die Bedeutung dieses CSR-Ansatzes, dieses Nachhaltigkeitsansatzes noch eigentlich wirklich nicht verinnerlicht haben und dass sie sich jetzt von extern Beratung holen wollen, um dieser gesetzgeberischen Pflicht Genüge zu leisten. Und dass sie sozusagen intern querschnittsmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstellen wollen, gut finanziert, damit diese Nachhaltigkeitsgedanken wirklich im Unternehmen eingesetzt und eingepflanzt werden.
So. Gut, jetzt sind wir am Ende vom Podcast. Am Ende meines Podcasts gehören immer so Satzergänzungen dazu. Das heißt, ich gebe so einen Halbsatz vor und du ergänzt ihn einfach im Prinzip mit einem Anschlusssatz.
Okay.
Die GroKo.
Ist das Klein-Klein der Alltagspolitik und Ausdruck eines mutlosen Wählerinnenwillens, den ich sehr bedaure.
Wenn ich Kraft tanken möchte?
Gehe ich raus in die Natur, spaziere, radle, wandere und tanze Tai Chi.
Das Wichtigste in meinem Leben?
Ist gerade im Moment das Interview mit dir zu führen und mit Haut und Haaren dabei zu sein.
Dankeschön. Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
Träumer von Volker Weidermann, als die Dichter die Macht übernahmen. Es ging um die Bayerische Räterepublik.
Dein letztes spannendes Abenteuer?
Gestern Abend im Residenztheater, als Mozarts Requiem aufgeführt wurde und dazu ein Video einer sterbenden Frau gezeigt wurde. Das hat mich sehr bewegt und ja, philosophieren lassen über Leben und Tod.
Passt die kommende Frage gar nicht. Mein Lieblingshotel ist...
mein Lieblingshotel ist auf der Insel Capri eine kleine Pension, die aber jetzt leider zu einem schicken Boutique-Hotel umgewandelt wurde.
In 3 Jahren möchte ich...
dass die Stadt München alle ihre öffentlichen Aufträge nach Gemeinwohlkriterien vergibt.
Super. Danke für das Gespräch, Andrea. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke, Jürgen.
Das war Folge 14 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen auf jürgen-linsenmeier.de. Abonnieren Sie den Podcast auf iTunes und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.